Hallo ihr Lieben, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. An apple a day keeps the doctor away oder das Auge isst mit. Es gibt so viele Ernährungsweisheiten und Mythen, aber was ist da wirklich dran? In dieser Folge ist so, gehen wir mal so einige Weisheiten durch und räumen mit Mythen auf. Außerdem gibt es eine Antwort auf die Frage der Woche, wie viel Nikotin in einigen unserer Lebensmittel steckt. Also, viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Wenn du nicht auf isst, dann gibt's morgen schlechtes Wetter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, an dieser Weisheit ist wirklich gar nichts dran, weil ich esse immer meinen Teller komplett auf, egal ob mit Fieber, Liebeskummer oder Stress, meistens sogar noch den Rest von meinem Partner und trotzdem regnet es hier bei uns in Hamburg ja gefühlt jeden zweiten Tag.
Oh, so immer strahlender Sonnenschein, weil der kleine Achim immer alle Schnitzel aufessen musste.
Siehst du, also an dem leeren Teller kann es eigentlich nicht liegen, aber es gibt ja noch eine ganze Menge Weisheiten und Mythen, die sinnvoll klingen und an die wir uns auch halten. Und deswegen sollten wir vielleicht erstmal klären, wo diese ganzen Sinnsprüche überhaupt herkommen.
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Die kommen vor allem aus einer Zeit, in der es noch keine wissenschaftlichen Studien und natürlich auch keine neuen Medien à la Internet gab. Lediglich Beobachtung, Erfahrung und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und aus relevanten Erkenntnissen, die man halt irgendwie so wahrgenommen hat, wurden dann auch Volksweisheiten und geflügelte Redewendungen, die sich dann halt irgendwie so durch die Bevölkerung erzählt, gefuttert und getragen haben. So kann man das, glaube ich, sagen. Also da gibt es nicht so eine Pauschalformel, dass die oder eine Historie, wo die herkommen, sondern ist sehr unterschiedlich. Aber doch auch spannend, dass da immer ein bisschen was dran ist.
Aber wo würdest du denn jetzt die Grenze zwischen Weisheit und Mythos ziehen? Weil für mich war das bis jetzt irgendwie immer gefühlt das Gleiche.
Also ich gehe ja für das Foodmagazin mit Liebe, Ernährungsphrasen, Mythen auf den Grund. Und es ist wirklich extrem spannend, muss ich sagen. Gibt es da nicht so wahnsinnig viele Informationen? Man muss dann ziemlich komplex lesen, dass man das so zusammenträgt. Wo könnte das herkommen? Also wie sie entstanden sind und was tatsächlich dran ist. In den meisten Weisheiten steckt aber tatsächlich immer oder Mythen immer so ein Funke Wahrheit und wie ich finde, eine ganz brauchbare Botschaft. Ich würde sogar sagen, dass in vielen Mythen oft eine wahre Wahrheit steckt.
Okay. Ja, diese Ernährungsweisheiten sind ja auch tatsächlich spannend, weil sie auf der ganzen Welt irgendwie vorhanden sind. Und hier in Deutschland gibt es ja sowas wie Liebe geht durch den Magen. Hm. Was ist denn daran zum Beispiel?
Ja, also da ist schon was dran, aber bei frisch Verliebten würde ich sagen, stimmt das eher nicht so richtig. Oh. Also ne, Liebe geht durch den Magen, dass man also quasi Hunger hat oder ne, man gerne auch isst. Weil wenn Amors Pfeil nämlich ganz frisch die Herzen zweier Menschen trifft, dann reicht zur Stillung des Liebeshungers oft schon eine Portion Luft und Liebe, kennt man ja. Und außerdem hat man eh so Schmetterlinge im Bauch, wäre der nächste Mythos, den man zu klären hätte. Und das liegt am Glücks- und Lusthormon Phenylethylamin. Und das kommt bei dem Liebestaumel, wird es zuhauf ausgeschüttet. Und es sorgt unter anderem dafür, dass die Kommunikation, und das ist ganz spannend, zwischen Gehirn und Magen unterbunden wird. Und deshalb hat man auch nicht so einen richtigen Hunger.
Ach, deswegen,
so, oder man muss eigentlich gar nichts essen. Hm? Und man hat weniger Appetit und häufiger auch so ein flaues Gefühl oder das Kribbeln im Bauch oder wo man dann sagt, es sind die Schmetterlinge. Übrigens, dieser Rauschzustand, also durch dieses Phenylethylamin, der kann bis zu 4 Jahre dauern.
Echt?
Also,
ja, so
da muss man allerdings schon schwer verliebt sein. Aber, und jetzt kommt's, und dann stimmt auch dieser Spruch, je länger die Beziehung, also wenn verliebte Paare lange zusammen sind und auch zusammenziehen, umso mehr scheint die Liebe dann auch ihren Weg über den Magen zu nehmen. Studien zufolge nämlich wiegen Partner in langfristigen harmonischen Beziehungen deutlich mehr als solche in vergleichsweise unglücklichen Partnerschaften und Singles. Also das sind Verliebte, die lassen sich dann irgendwie gut gehen und so. Aber ein Tipp für alle nicht verliebte: Ausdauertraining kann das Gleiche bewirken, also auch so eine Ausschüttung des Hormons Phenylethylamin und für ein ähnliches Glücksempfinden sorgen. Halt nicht über 4 Jahre dann und so, aber...
Aber dann für eine halbe Stunde dann.
So sieht's auch schön.
Ich habe mal den schönen Satz gehört, Kulinarik ist die Erotik des Alters. Und da ist bei Paaren, die schon länger zusammen sind, ja wirklich was dran dann, oder? Oder kann man das
also vornehm so ausgedrückt, sagen? Eigentlich heißt das ja, Essen ist der Sex des Alters.
Ja, das wollte ich nicht sagen.
Die Kulinarik,
die Kulinarik ist die Erotik des Alters. Aber wissen ja alle, was wir damit meinen. Was ist denn an unserem nächsten Spruch dann? Also in Apple a Day keeps the doctor away. Da ist ja sicher keine Empfehlung, den Arztbesuch immer durch einen Apfel jetzt zu ersetzen, oder?
Ja, aber diese durchaus alte, uralte ja, Mythos, Floskel, Phrase hat durchaus ihre Berechtigung. Den Ausspruch hat übrigens eine walisische Zeitung im Jahr 1866 schon geprägt. Das ist schon lange her.
Wow.
Und da heißt es, eat an apple on going to bed and you'll keep the doctor from earning his bread. Also okay. Das heißt, iss ein Apfel vom zu Bett gehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen. Und das belegen tatsächlich auch gleich mehrere Studien. Also nicht, dass der Arzt dann quasi seinen Titel an den Nagel hängen kann und seine Praxis, sondern dass ein Apfel große und sehr vielseitige Gesundheitsvorteile haben kann, unter anderem zur Gewichtsreduktion, Reduzierung von Diabetes Typ 2 und auch für die Darmgesundheit. Verantwortlich für die positive Wirkung ist unter anderem der hohe Gehalt an sekundären Pflanzenschutzstoffen wie Flavonoide, Polyphenole. Außerdem enthalten sie viele Ballaststoffe, die vor allem in der Schale stecken. Deshalb die Schale bitte mitessen. Da sind ein Drittel der gesunden Inhaltsstoffe drin. Und je röter ein Apfel, desto mehr antioxidative Pigmente hat er. Also wenn man sich mal einen Apfel klaut oder so, dann würde ich immer sagen, dann nehmt euch wenigstens den rötesten, weil das auch gleichzeitig der gesündeste ist. Und ja, Tipp an der Stelle, immer bitte mitessen die Schale. Vor allem, er ist natürlich nicht gespritzt oder er ist gut gewaschen. Und wenn man den Apfel schält, dann reduziert sich das Gesundheitspotenzial um über 30%.
Das habe ich ja jetzt von dir auch schon gelernt. Und jetzt mache ich tatsächlich immer, die Schale lasse ich dran und in meine Smoothies mache ich auch immer noch die Schale rein, wollte ich nur sagen.
Super.
Also ich nehmen was mit.
Vor allem die Ballaststoffe sitzen da drin.
Ja. Hast du noch einen für uns mitgebracht?
Ja, klar. Und zwar das Gelbe vom Ei oder auch nicht das Gelbe vom Ei. Diese Redewendung, die bezieht sich darauf, dass der gelbe Dotter das Beste am Ei sein soll. Was die Vitalstoffe anbelangt, ist es auch absolut berechtigt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Es ist nämlich die beste Quelle für Cholin. Beispielsweise. Ein super Treibstoff für die Fettverbrennung und auch für unser Gehirn. Außerdem stecken im Eigelb Biotin, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B2 und Zink. Und selbst das Cholesterin hat viele positive Funktionen, das ja auch in einem Eidotter sitzt. Unter anderem ist es an der Bildung wichtiger Hormone beteiligt, wie Testosteron, aber auch Östrogen und auch der Vitamin D-Synthese. Ne? Deshalb ist das Cholesterin auch wichtig. Eiklar liefert dagegen fast ausschließlich Eiweiß und ansonsten recht wenig oder nichts.
Ach, guck mal.
Und die ewige Eifrage, wie viele dürfen wir uns denn davon einverleiben? Laut einer chinesischen Studie mit über 500.000 Probanden, Probandinnen, das ist enorm, 500.000, das ist irre, reduziert der Verzehr von bis zu 5 Eiern pro Woche das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 10%. Ja, also richtig.
Wow.
5 Eier pro Woche erhöhen nicht das Risiko, wie man immer denkt, sondern sie können es tatsächlich auch reduzieren.
Cool.
Und dann gibt es noch eine schwedische Studie, die legt noch ein Ei oben drauf. Also selbst 6 Eier pro Woche hätten noch keinen negativen Einfluss auf die Herzgesundheit. Und mit einem Verzehr von durchschnittlich 4,5 Eiern pro Woche hierzulande liegen wir genau in jener Menge, die nach der bislang größten Eierstudie als gesundheitsfördernd gilt. Also wir liegen sogar 1,59 Eier unterhalb jener Obergrenze, ab der es nach den neuesten Erkenntnissen dieser schwedischen Studie vielleicht zu viel des Guten werden könnte. Also da wird immer ein Mordsthema draus gemacht.
Ja, total. Das nervt mich auch immer, weil ich liebe Eier zum Frühstück. Aber
ich würde es eher so halten wie Oliver Kahn. Eier, wir brauchen Eier.
Wir brauchen Eier, sehr gut. Ja, eine ganz bekannte Ernährungsweisheit ist ja auch, du bist, was du isst. Das sagt mein Vater auch immer zu mir, wenn ich da wieder mit meinem Franzbrötchen sitze. Wenn das stimmen würde, würden hier wahrscheinlich ja ein Franzbrötchen und eine Packung Hummus sitzen. Aber wie viel Wahrheit steckt denn wirklich hinter diesem Spruch?
Naja, also ich hätte mich da in der Schulzeit schon irgendwie in einen Schnitzel verwandelt oder eine Leberkäsebrötchen, so zum Glück recht wenig. Aber schon die alten Athleten der Antiken glaubten an das Motto, also ein Hochspringer aß beispielsweise Ziegenkeulen in der Hoffnung, dass man auch danach genauso hoch hüpfen kann wie die Huftiere. Ringer, die haben Steaks von starken Stieren gegessen, um sprichwörtlich ebenso bullenstark zu werden. Oder Schwimmer am Fisch gegessen beispielsweise, um auch so schnell schwimmen zu können. Aber zum Glück ist da wenig dran an der alten Binse. Wer will schon aussehen wie ein Rindvieh oder wie ein Bund Radieschen oder ein Blumenkohl, ein Brokkoli und Co.
Richtig.
Ja. Dennoch hat unsere Ernährung einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit, wie wir ja heute wissen, und auf die Lebenserwartung. Ich habe ja schon mehrfach von dieser Meta-Analyse von der University of Bergen erzählt, dass wenn man mit 20 anfängt, seine Ernährung auf eine gesunde Ernährung umzustellen, das beispielsweise weniger rotes Fleisch, mehr Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch, Obst und so weiter. Und aber den Fleischkonsum zu reduzieren, dann erhöht sich die Lebenserwartung um bis zu 10 Jahre.
Boah,
und selbst wenn man mit 80 noch anfängt, sich gesünder zu ernähren und auch am Tag, ich spreche mal von 80 Gramm Hülsenfrüchte, dass man die isst, auch dann hat man noch, kann man noch 3 Jahre, bis zu 3 Jahre dazu geschenkt bekommen mit einer gesunden Ernährung. Also die Ernährung hat schon einen wesentlichen Anteil, aber eher mit Hinsicht auf die Gesundheit, auf die Lebenserwartung und nicht auf die optische.
Okay, ja, aber mit dem Wissen länger zu leben, schmeckt es dann ja auch gleich doppelt so gut, würde ich sagen. Was das Essen auch noch leckerer macht, ist, wenn es appetitlich angerichtet ist. Was sagst du denn zur Weisheit, das Auge isst mit?
Ja, also Situationen, in denen unser Sehvermögen uns zum Schlemmen und Snacken verleitet, die kennen wir ja zum Hauf. Also beispielsweise, wenn man mit Freunden zusammen sitzt und hat ein gemütliches Abendessen und dann räumt man mal nicht gleich ab, sondern lässt noch so ein bisschen wie so ein paar Tapas auf dem Tisch stehen. Irgendwann, ich sage mal, das ist der Magnetismus, also von Magen und Netismus, irgendwann muss man zulangen und ja, man auch wenn man keinen Hunger mehr hat. So, also das Auge, du siehst, das ist, was noch da steht, und es macht einfach einen wahnsinnigen Appetit. Gleichzeitig hilft uns die visuelle Wahrnehmung aber auch während dem Essen, dass wir uns im wahrsten Wortsinn satt sehen können. Es gibt ein ganz spannendes Suppenexperiment von Professor Brian Wansink, und das führt ganz deutlich vor Augen, dass schon, ja, also die Aufnahme der Nahrung ganz stark mit den Augen, mit dem visuellen Instinkt zusammenhängt. Und zwar haben Probanden, die wurden aufgeteilt und haben Suppenteller gekriegt. Sie sollten also Suppe essen unter einem falschen Vorwand. Es ging um einen Geschmackstest. Und bei 50% waren diese Suppenteller manipuliert. Das siehst du, da war unten ein Schlauch drin. Mhm. Und die Suppe wurde nicht leer. Es war quasi die endlose oder die nie endlose Suppe.
Aber ein Traum.
Und es ist ganz spannend, weil nämlich die diese Endlos-Suppe gegessen haben, die haben 23% mehr gegessen als die Esser, die sich immer nachholen konnten und das selbst reguliert haben.
Ach,
also die haben gar nicht registriert,
krass,
sozusagen.
Dass sie so viel essen,
genau, dass sie so viel essen. Und laut Wansink benutzen Menschen demnach zum Kalorienzählen vor allem die Augen und nicht den Magen. Also nicht die Sättigung, sondern unsere Augen haben da eine große Wirkung. Deshalb, die Augen essen auf jeden Fall mit. Man kann sich auch selbst optisch täuschen und dadurch schneller satt werden und weniger Energie aufnehmen, indem man beispielsweise eben kleine Teller nimmt und die maximal vollpackt. So dass wir eben wahrnehmen, oh, ich habe hier viel gegessen. Also nicht, also ich sage immer, Buffet-Syndrom dazu, wenn man im Urlaub ans Buffet geht und sich immer so kleine Tellerchen holt oder Tapas. Zum Schluss sitzt du da und hast so eine Fressnarkose und denkst, du hast gar nicht so viel gegessen, weil das Auge, der Kopf, unser Gehirn registriert überhaupt nicht, was wir da alles gefuttert haben. Und deshalb mein Tipp an der Stelle, dran denken, lieber auffallen am Buffet, ja, einen kleinen Teller neben vollstopfen, das sieht man oft an der Salatbar.
Ja.
Und dann registriert man auch, was man da isst, und man isst in Summe dann einfach viel weniger Kalorien und isst eben auch schneller satt.
Guter Tipp, habe ich aber instinktiv alles richtig gemacht da am Buffet, schön. Ja, die Klassiker drehen sich ja immer um das Frühstück, ne? Also Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, oder auch Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler, kennen wir ja alle. Ich selbst versuche ja auch ein bisschen drauf zu achten, ne? Ich esse ja morgens zum Beispiel immer mein Brokkoli. Ich weiß, es ist immer komisch, aber ich hatte mal gehört, dass der Brokkoli ja den Blutzuckerspiegel für den gesamten Tag dann positiv beeinflusst, wenn man ihn morgens isst.
Boah,
dann dachte ich auch so... Habe ich von meiner Schwester, die ja Bodybuilderin ist. Die sagt
ja, okay, dann geht's durch. Da habe ich nämlich Schiss, dann gegen die Sache nicht.
Und dann fand ich es aber nur so krass, weil wenn ich das morgens esse und das theoretisch den Blutzuckerspiegel für den gesamten Tag reguliert, dann fand ich das nur so crazy, weil dann scheint ja irgendwas dran zu sein, dass eigentlich Frühstück eine wichtige oder die wichtigste Mahlzeit ist, oder ist da überhaupt was dran?
Also kurz zu deinem Brokkoli, es reguliert jetzt nicht den Blutzuckerspiegel, sondern es optimiert die Insulinausschüttung.
Ach, oder so.
Und das heißt, du brauchst über den Tag hinweg weniger. Es wird weniger Insulin gebraucht, um die Energie in die Zelle zu ziehen. Und wir wissen ja, aus all den Folgen ist so, die wir gemeinsam gemacht haben, je niedriger die Insulinausschüttung ist, umso stabiler ist der Blutzuckerspiegel, umso weniger Heißhunger kriegen wir und umso höher ist parallel die Fettverbrennung. Also deshalb ist bitte weiter dein Brokkoli.
Das werde ich tun, genau.
Aber das stimmt grundsätzlich schon. Ne? Der Leitspruch, also dass man frühstücken soll wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und so weiter, stammt ursprünglich aus der Naturheilkunde. Begründet wird der mit der sogenannten Organuhr, das ist so eine Art Biorhythmus der Verdauungsorgane, und die sollen in den Morgenstunden eben besonders aktiv sein. Und je später der Abend, umso mehr sollen die Organe nach dieser Annahme in den Ruhemodus schalten. Und das würde bedeuten, dass wir in den Morgenstunden die Nahrung am besten verarbeiten können und wir weniger Verdauungsbeschwerden bekämen. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir besser die Nahrung aufnehmen können, also auch die Energie und so, was ja nicht immer gut ist. die Nacht als Fastenphase zu nutzen, macht auch Sinn. Also morgens den Tag mit einem ordentlichen Breakfast, wie ich es ja immer sage, also Fastenbrechen dann zu starten, macht auch wirklich Sinn, weil man stört nicht die Produktion wichtiger Hormone. Also, und außerdem zeigen Studien, dass das Frühstück kann das Körpergewicht beeinflussen. Also es gibt eine deutsche Meta-Analyse und die hat gezeigt, dass ein 11% höheres Risiko für Übergewicht besteht, wenn man bereits an 3 Tagen pro Woche das Frühstücken ausfallen lässt.
Oh, krass. Das machen ja super viele Leute, ne? Ja,
genau. Übrigens, das Frühstück kann durchaus kaiserlich sein. Es kann aber auch ein bisschen deftiger sein. Es gibt eine Studie von der University of Alabama und die setzt auf ein fettbetontes Frühstück. Das soll weniger Fett ansetzen, weil man den Körper quasi so, ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen programmieren kann, wenn man fettreich ist zum Frühstück, also eher English Breakfast macht, dass der Körper dann vermehrt auf die Fette zurückgreift. Isst man jetzt kohlenhydratreich und Süßes, dann geht man eher in die Kohlenhydratverstoffwechslung für den Tag.
Okay, English Breakfast, sehr gut. Wir haben natürlich eine Frage der Woche für euch. Die kommt heute von Herdes.
Die Frage der Woche.
Sie schreibt uns, wir saßen gerade beim Mittagessen zusammen und da kam die Behauptung auf, dass im Gemüse, zum Beispiel Auberginen, Nikotin enthalten ist. Und zwar so viel wie in einer Zigarette. Oh Gott, ich lese es gerade und bin selbst erschrocken. Stimmt das? Und wenn ja, welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das?
Eine sehr spannende Frage.
Wow.
Also Tabak zählt tatsächlich zu den rund 2700 Nachtschattengewächsen, wie die Paprika, Tomate, Kartoffeln zählen auch dazu. Und die Universität Graz hat in verschiedenen Gemüsen der Pflanzenfamilie Nachtschattengewächse, darunter eben auch die Aubergine, Nikotingehalte zwischen 2 und 7 Mikrogramm pro Kilogramm frische Gewicht nachgewiesen. Variiert natürlich immer nach Reifegrad und Verzehrsart, also wie man die zubereitet. Aber zum Vergleich, eine Zigarette enthält bis zu 13 Milligramm Nikotin, wovon etwa 1 bis 2 Milligramm vom Körper aufgenommen werden können. Also bei 10 Zigaretten am Tag nimmt ein Raucher insgesamt ca. 10 bis 20 Milligramm Nikotin auf. Und damit liegt die Nikotinaufnahme bei Auberginen, Paprika und Co. sehr weit, ganz weit unter der Menge, die wir selbst beispielsweise als Passivraucher täglich im Schnitt aufnehmen.
Ach,
also das
so.
Ist so schwindend okay. gering. Spannend ist der Zusammenhang zwischen Nikotin in geringen Mengen aus der Nahrung und Parkinson. Das fand ich wirklich interessant. Der Genuss von Paprika mindestens 2-mal pro Woche ging mit einem um wenigstens 30% verringerten Risiko einher, an Parkinson zu erkranken. So Dr. Susan Searles-Nielsen, die hat das erzählt. Also da scheint auch das Nikotin in sehr geringen Mengen einen Einfluss, positiven Einfluss zu haben auf Parkinson. Genaueres muss man noch erforschen, aber diese Zusammenhänge fand ich sehr spannend. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass man also die gesundheitlichen Vorteile aus Gemüse mit Nikotin, Nachtschattengewächse, überwiegt natürlich, als dass man jetzt drauf verzichtet. Und natürlich, also Rauchen ist eine ganz andere Liga.
Ja,
eine ganz andere Menge.
Aber gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast und ich habe davon auch noch nie davor was gehört. Also eine sehr, sehr spannende Frage. Danke dafür auch nochmal. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es ist überraschend viel dran an diesen Ernährungsweisheiten. Hätte ich so am Anfang der Folge auch gar nicht gedacht. Klar, da ist auch mal sowas dabei, wie du bist, was du isst, was man jetzt so 1:1 nicht unbedingt übersetzen dürfte. Aber generell sind diese kleinen Merksätze wie an apple a day keeps the doctor away oder Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler gar nicht mal so schlecht.
Bei Mutter schmeckt es immer am besten. Stimmt
das
übrigens
stimmt immer.
Auch. Gibt es auch eine wissenschaftliche Untersuchung.
Das ist
sehr, sehr spannend
ja.
mit der Prägung. Also total interessantes Thema.
Und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten, ihr wisst, wir freuen uns immer über eine nette Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch über eine nette Frage. Und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss, ihr Lieben.
Danke, Isso.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!